Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Dekarbonisierung meistern, Effizienz steigern, Zukunft sichern.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Justus Heinrich, Head of Underwriting Marine, also sozusagen Chef der Schifffahrtssparte beim Versicherer Allianz. Moin, Herr Heinrich.
Moin, moin.
Herr Heinrich, wir wollen heute vor allem über das Thema Schattenflotte, russische Schattenflotte sprechen, das seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine bzw. seit der Einführung der westlichen Sanktionen gegen russische Schiffe in der Branche immer wieder heiß diskutiert wird und auch immer wieder neu diskutiert wird, weil es sich natürlich permanent ändert. Vorweg, damit wir so ein bisschen wissen, worüber wir eigentlich reden. Haben Sie so eine grobe Hausnummer, um wie viele Schiffe es sich dabei überhaupt dreht?
Also die Anzahl von Schiffen kann man in so einer Range angeben oder in einer Spanne angeben von 600 bis 1600. Warum so eine Range? Es gibt Schiffe, die eindeutig zur Schattenflotte gehören. Die gehören dann sozusagen in die Kategorie Dark Fleet. Und dann gibt es Schiffe, die in die Kategorie Grey Fleet gehören, also Schiffe, die den Trade unterstützen, aber selber in einem legalen Mantel beheimatet sind. Also nicht sofort als Schattenflottenschiff identifizierbar sind, auch durchaus legale Trades unternehmen, zu legalen Unternehmen gehören, etablierte Flaggenstaaten fahren und selber auch nicht sanktioniert sind.
Das heißt dann die Black Fleet oder die Dark Fleet, Entschuldigung, die Dark Fleet, das sind dann solche, die auch russischen Eignern gehören oder einen direkten Bezug zu Russland dann auch haben. Verstehe ich das richtig?
Ja und nein. Also die Dark Fleet sind Schiffe, die, wo wir in der Regel davon ausgehen, dass sie sanktioniert sind. Also wir finden sie auf einschlägigen Listen. Sie sind einfach zu identifizieren. Sie sind auch, wenn man sich die Tracking-Daten des Trades anguckt, sehr einfach zu identifizieren, von wo sie gefahren sind, wohin sie gefahren sind und auch sehr klar zu identifizieren, dass sie eben sanktionierte Güter gefahren haben und deswegen eben auch auf diesen Listen stehen. Die Eignerstruktur muss deswegen aber nicht zwingend russisch sein.
Okay.
So, und wir haben auch durchaus, bevor es diesen Russland-Ukraine-Krieg gab, Schattenflotten gehabt, zum Beispiel in Bezug auf Iran oder Venezuela. Das Modell an sich ist also nicht von den Russen erfunden worden, sondern ich würde mal eher sagen, von Russland im Zuge der Tragweite der Sanktionen, wenn man das Wort so benutzen mag, perfektioniert worden.
Sie sprachen ja schon von den sanktionierten Güterarten. Wie kann man sich das vorstellen? Ist dann ein Großteil der Schattenflotte aus dem Bereich Tanker, Öltanker, weil es da ja auch immer wieder darum geht, oder auch sowas wie Projektschiffe, weil es ja auch um Anlagen etc. geht, die für bestimmte Industriezweige wichtig sind? Also wie teilt sich die Flotte so auf ungefähr?
Also der ganz überwiegende Teil sind Öltanker. Und jetzt kriegen wir natürlich auch noch das Thema LNG dazu, seit dem letzten Sanktionspaket, dem 14. Ende März. Aber wenn wir jetzt über die Schattenflotte an sich sprechen und über sanktionierte Schiffe in Bezug auf Russland, dann gehen wir ganz überwiegend in die Bereiche der Tankschifffahrt.
Wenn man sich die Schattenflotte anschaut und auch die Berichterstattung darüber, dann geht es ja immer mal wieder auch um Havarien russischer Schiffe oder Schiffe, die unter dieses Sanktionsregime fallen. Gibt es irgendwie Informationen dazu, wie viele Havarien es jetzt in den letzten Jahren gab? Also vieles kriegt man ja mit, aber wahrscheinlich nicht alles, zumindest nicht wir. Haben Sie da vielleicht mehr Einblick, wie viele Havarien man da ungefähr dazu zählen kann?
Also die bekannten Havarien, die wir so alle in den Medien mitbekommen, die kennen wir. Alles, was möglicherweise noch irgendwo auf dieser Welt passiert ist, wahrscheinlich dann eher Richtung Asien, China, Indien. Was uns aus den Medien nicht bekannt ist, das kenne ich persönlich auch nicht.
Erwarten Sie denn, dass es da noch mehr kommen wird? Sie werden ja sicherlich mit Ihren Kollegen auch bestimmte Risiken durchspielen etc. oder sich den Markt auch anschauen. Also kann man davon ausgehen, dass wir weitere solcher Havarien sehen werden?
Ich denke, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir weitere Havarien sehen werden, einfach aufgrund der Risikostruktur dieser Schiffe und der Schifffahrtsrouten, die diese Schiffe auch nehmen. Das sind sehr belebte Schifffahrtsrouten, das heißt ganz normaler Trade, der nicht sanktioniert ist, läuft, wenn man so möchte, parallel nebenher. Ein Kollisionsrisiko der Gestalt, dass ein sanktioniertes Schiff mit einem nicht sanktionierten Schiff kollidiert, was wir auch gerade erst gesehen haben, ist also ein völlig realistisches Szenario. Und dann geht es eben natürlich zum ersten einmal darum, was bedeutet das für die Umwelt? Gerade wenn es darum geht, dass ein Öltanker havariert, ist er dann noch manövrierfähig oder nicht? Läuft er auf Grund? Schlägt er Leck? Was tritt aus? Das sind natürlich alles erstmal die Themen, aber was dann auch hinten dran kommt, ist, was ist eigentlich mit dem Schiff, was nicht sanktioniert ist, zur westlichen Flotte gehört, möglicherweise die Kollision auch nicht verursacht hat und dann möglicherweise auch die eigenen Ansprüche im Haftpflichtrecht sozusagen nicht umsetzen kann oder durchsetzen kann.
Ist das, also die Beteiligung von nicht sanktionierten Schiffen, für einen Versicherer wie die Allianz das größte Risiko im Umgang mit der Schattenflotte?
Ja, also für uns ist es natürlich so, dass wenn einer unserer Kunden eine Kollision erleiden würde mit einem Schiff, wo wir dann nicht Regress nehmen können, dann ist das natürlich für den Kunden zumal erstmal gedeckt. Wir zahlen den Schaden am Kunden ganz normal nach den Bedingungen. Aber es wirkt sich natürlich in seiner Statistik aus, weil es ein Schaden ist, den wir nicht regressieren können. Das heißt, er bleibt in Anführungsstrichen in seinen Büchern stehen. Und das ist dann natürlich, sagen wir mal, für beide Seiten nicht besonders angenehm.
Wie gehen Sie ansonsten damit um, mit der Schattenflotte? Also klar, wenn ein Schiff an sich auf der Liste steht, ist es relativ leicht zu identifizieren, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn es um bestimmte Trades oder Ladungsarten geht und ein Schiff da vielleicht drunter fällt, das aber vorher gar nicht als solches identifiziert oder bekannt war. Also wie schützen Sie sich da selbst, damit Sie nicht im schlimmsten Fall als Sanktionsbrecher belangt werden können?
Also da gibt es ganz viele Stufen. Die erste Stufe ist, wenn man ein Vertragsverhältnis eingeht, ist die Prüfung, bevor man dieses eingeht, sehr intensiv. Wir bedienen uns da verschiedener Systeme. Wir screenen sehr, sehr tief die Eignerstruktur. Da gibt es Tools, je ausgereifter sie sind, desto teurer sind sie natürlich. Aber wir nutzen da sehr weitgehende Tools, um die Eignerstruktur, soweit es technisch möglich ist, nachvollziehen zu können. Dann sind es natürlich so ganz triviale Themen wie Flaghopping. Sowas fällt auf, sowas fällt auch diesen Tools auf. Dann sehen wir natürlich auch hin, wenn es das sogenannte AIS-Positionssignal Dark geht, da müssen wir nachforschen und auch bei den Kunden über unsere Zubringer, Makler, Assekurateure nachfragen, warum denn dieses Schiff Dark gegangen ist. Das ist teilweise etwas lästig, auch für die Kundschaft, denn es gibt natürlich auch gute Gründe, das AIS-Signal mal auszuschalten, Stichwort Piraterie. Aber wir müssen dafür einen Beleg haben, dass wir es als Versicherer auch geklärt haben, warum dies so war. Das gehört mit zu unseren Obliegenheiten.
Das heißt aber schon, dass wenn ein neues Sanktionsregime aufgesetzt wird oder ein bestehendes erweitert wird, dass für Sie als Versicherer dann auf jeden Fall die Arbeit mehr wird, weil Sie mehr Zeit dafür investieren müssen, potenzielle Schiffe zu identifizieren oder solche Dinge zu machen, die Sie gerade angesprochen haben, zu kontrollieren etc. Das heißt, vorher gab es ja auch schon die Sanktionen gegen Venezuela zum Beispiel. Je mehr von diesen Sanktionsregimen und je größer die Schattenflotte weltweit, desto mehr Kapazität müssen Sie dafür aufbringen.
Das ist so, ja. Also der Underwriting-Prozess selber zieht sich natürlich dadurch in die Länge und die Auslastung des Underwriting-Personals für diese Themen, die ist schon sehr, sehr spürbar. Und natürlich auch, was dann die Arbeit der Rechtsabteilung im Hintergrund angeht, die ist auch deutlich spürbar gewachsen. Also wenn man sich mal anschaut, was die Komplexität im Arbeitsalltag anbetrifft, ist das dadurch deutlich verändert seit besonders Ukraine-Russland-Konflikt. Und auch, ich hatte eingangs gesagt, es gibt verschiedene Stufen der Prüfung. Es ist ja auch so, dass wir im Schadenfall die gleiche Prüfung wieder vollziehen müssen, weil wir auch im Schadenfall sicherstellen müssen, dass auf gar keinen Fall Geld an Parteien fließt, die möglicherweise sanktioniert sind. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir, wenn es um Öltrade geht, unter dem Oil Price Cap, also ein legaler Trade stattfindet mit nicht sanktionierten Schiffen, aber russischem Öl, dass wir diese Oil Price Cap Attestations auch vorhalten müssen als Versicherer. Und wenn wir die nicht fristgerecht vorhalten, dann haben wir auch wiederum einen Verstoß und können möglicherweise im Schadenfall nicht so schnell leisten oder möglicherweise auch gar nicht leisten. Das hängt immer sehr davon ab. Also da gibt es viele Aspekte, auf die wir gemeinsam Kunden, Makler, Assekurateure, Versicherer sehr genau achten müssen.
Diese Mehrarbeit verursacht bei Ihnen natürlich auch einen gewissen Kostenblock. Nehmen Sie diese Mehrkosten auf die eigene Bilanz oder leiden darunter am Ende dann auch die nicht sanktionierten Kunden und Schiffe, weil sie die Kosten irgendwie auch, ich hätte es fast umlegen gesagt, müssen, sondern irgendwie weiterreichen? Also wie geht die Allianz damit sowas um?
Also es ist ja kein allianzspezifisches Thema, sondern es ist ein Marktthema, ja. Egal in welchem Markt man sich befindet, ob das der skandinavische, der englische, der deutsche oder welcher auch immer ist, betrifft es alle gleichermaßen. Dass wir in unserer Preisfindung sozusagen ein Preisschild dran machen für jetzt haben wir mehr Aufwand bei bestimmten administrativen Vorgängen, das ist nicht der Fall.
Okay. Was erwarten Sie denn in puncto Schattenflotte für die kommenden Monate? Sie werden ja sicherlich auch den Markt analysieren und sich auf gewisse Szenarien einstellen. Wo denken Sie, geht die Reise hin, was die Schattenflotte angeht?
Das hängt, denke ich, sehr stark davon ab, wie sich die weiteren Sanktionen entwickeln werden. Werden sie lockerer, werden sie strenger, vor allen Dingen werden sie einheitlich strenger, ist natürlich auch die Frage, wenn man sich anguckt, was die USA möglicherweise tun und die EU auf der anderen Seite möglicherweise tut, dann gibt es da ja verschiedene Szenarien, der eine mag es lockern, der andere nicht und das erhöht dann natürlich ganz massiv die Komplexität.
Was ist denn so Ihre Einschätzung, wie gut werden denn die Sanktionen mit Blick auf die Schifffahrt eingehalten?
Das ist eigentlich ganz einfach. Jemand, der sein Geschäftsmodell weiter erfolgreich betreiben möchte, hat gar keine Wahl, sie einzuhalten. Sofort geht es an die Existenz. Wenn ein Versicherer gegen seine Prozesse verstößt und das zum Beispiel bei der OFAC bekannt wird, dann kann dieser Versicherer auch seine Lizenz verlieren, zum Beispiel in den USA. Man hat natürlich auch sofort das US-Dollar-Zahlungsthema. Wenn jemand gegen Sanktionen verstößt, ist möglicherweise von Tag 1 auf Tag 2 der gesamte Liquiditätsfluss nicht mehr vorhanden. Also das geht innerhalb von Stunden, muss man sagen. Wir haben das bei Dienstleistern gesehen, die in so eine Situation mal gekommen sind. Innerhalb von Stunden ist man nicht mehr geschäftsfähig.
Weil die Kontrolle auch so gut ist oder weil das vor allem auch automatisiert ist? Also es kann ja Sanktionen noch und nöcher geben, aber irgendwie müssen sie ja auch kontrolliert und umgesetzt werden.
Die Kontrolle der OFAC, meinen Sie?
Ja.
Wie die kontrollieren, weiß ich nicht. Aber sie ist natürlich eine sehr intensive Kontrolle. Und sie läuft natürlich über Vorgaben an das Finanzsystem. So, und am einfachsten lässt sich das natürlich über Finanzströme mit Sicherheit, über Datenforschung nachvollziehen oder Datenanalyse nachvollziehen. Bei den Versicherern jetzt in unserem Metier ist es ganz klar so, dass wir dokumentieren müssen, auch gegenüber den deutschen Behörden, wie wir eine sogenannte Due Diligence in unserem Unternehmen vollziehen. Und dann gibt es auch Audits. Und bei diesen Audits wird dann geguckt, ob wir uns an unsere eigenen Regeln halten. Und wenn das nicht so ist, dann haben wir ein Problem.
Werden Sie, bevor Sanktionen erhoben werden, konsultiert als unmittelbar Betroffene, wenn die Sanktionen erstmal bestehen? Also kommt die Politik, kommt die Regulierung auf Sie zu und fragt, okay, oder sagt, das und das haben wir vor, ist das realistisch, ist das etwas, womit man arbeiten kann? Oder müssen Sie da auch einfach abwarten und dann damit umgehen, was kommt?
Ich sag's mal ganz direkt, das wäre das erste Mal, dass die Politik in Bezug auf Sanktionen darüber nachdenkt, ob etwas realistisch umsetzbar ist für jemanden, der in dieser Umsetzungskette als Mittel der Wahl fungiert, wie eben Banken oder Versicherer. Und ich will auch gar nicht das, sagen wir mal, in Frage stellen, dass das so praktiziert wird, denn wenn man Sanktionen erhebt, dann tut man das aus einem ganz bestimmten Zweck. Und dann kann man sich natürlich nicht Gedanken darüber machen, ob das möglicherweise einer Allianz im Alltag auf die Füße fällt, sondern da muss dann eben der Versicherungssektor, der Bankensektor entsprechend drauf reagieren. Aber aus unserer Perspektive wäre es natürlich wünschenswert, wenn da, sagen wir mal, ein praxisnaher Austausch stattfinden würde, um auch zu schauen, ob die Dinge, die umgesetzt werden sollen, auch umgesetzt werden können, ohne dass dabei Kollateralschäden entstehen für den Wirtschaftskreislauf.
Kann ich das so verstehen, dass das in diesem Fall der russischen Schattenflotte nicht zwingend der Fall ist?
Also mit mir hat zumindest keiner geredet. Und ich wüsste auch nicht, dass jemand weit über mir bei der Allianz, Allianz SE Board, Herr Bethe oder sonst wer, spezifisch dazu befragt worden wäre. Ich will das aber auch nicht ausschließen, dass das passiert. Ich meine, wir wissen auch, dass wir reden jetzt ja nur hier über unseren Mikrokosmos Deutschland und dann in dem Falle Berlin.
Ja.
dass da Lobbygruppen miteinander sprechen und auch das Außenwirtschaftsministerium mit Sicherheit auch das Finanzdienstleistungsspektrum abfragt zu bestimmten Themen. Da bin ich mir sehr sicher, dass das passiert. Aber letzten Endes ist das ja nicht die Triebfeder des Ganzen, sondern die Triebfeder des Ganzen ist eine, die auch, sagen wir mal, Berlin ja meiner persönlichen Einschätzung nach nicht kontrollieren kann, sondern da gibt es Vorkommnisse, auf die wird reagiert und in der Regel wird die Musik zunächst mal in den USA gemacht. Die können deutlich schneller reagieren und die EU zieht dann gegebenenfalls auch schnell nach, aber meinem Empfinden nach kommen die massiven Maßnahmen zunächst in der Regel aus dem Bereich USA.
Wie viel maritimes Geschäft, nenne ich es jetzt mal, mussten Sie als Allianz eigentlich abschreiben? Ich mache gerade Gänsefüßchen. Als die Sanktionen gegen Russland erhoben und stetig ausgeweitet wurden, Sie werden ja vielleicht vorher aktiv gewesen sein und dürfen das dann jetzt nicht mehr, zumindest nicht im gleichen Umfang. Also hat das einen signifikanten Anteil gehabt am Geschäft?
Also am Marine-Casco-Geschäft hat das keinen signifikanten Anteil gehabt, aber natürlich gerade bei großen Kundenverbindungen auch einen spürbaren Effekt, ja. Es war ja auch vor dem Russland-Ukraine-Krieg so, dass es eine sehr, sehr große russische Tankerflotte gab. Die hat natürlich im Gesamtmarkt, als sie da rausgenommen wurde, einen Effekt erzeugt. Und auch im Bereich der Yachtversicherung zum Beispiel, wenn wir mal Richtung Oligarchen denken, gab es natürlich, ich rede jetzt nicht auf die Allianz bezogen, sondern auf den Markt bezogen, natürlich einen Effekt, weil diese Schiffe nicht mehr versichert werden konnten.
Können Sie sich vorstellen, dass falls und wann auch immer der Krieg beendet wird und dann die Sanktionen unter Umständen wieder aufgehoben werden, die Allianz im maritimen Geschäft wieder zu altem Niveau in Russland zurückgeht? Oder ist man dann da eher vorsichtig, weil man sagt, okay, ist einfach ein sehr riskanter Markt?
Ja, man muss, denke ich, schauen, wo kommen die Bodenschätze her? Und da ist Russland mit Sicherheit nicht zu ignorieren. Und auch die Exploration in der Arktis, die von Russland vorangetrieben wird, ist nicht zu ignorieren. Und dann geht es schlicht und ergreifend um Versorgungssicherheit, um Infrastrukturketten und um Wirtschaftskreisläufe. Und wenn jemand zurück in die Weltgemeinschaft findet, und jetzt reden wir beide sehr hypothetisch,
ja,
wenn jemand zurück in die Gesellschaft findet, die momentan Sanktionen ausspricht, dann wüsste ich jetzt persönlich keinen Grund, warum man dann nicht wieder Geschäftsbeziehungen aufnehmen könnte. Aber momentan mit den derzeitigen Voraussetzungen ist es wirklich eine sehr, sehr steile Hypothese, wann das geschehen könnte.
Ich würde noch einmal ganz kurz zurück zu dem Szenario, dass ein sanktioniertes Schiff eine zum Beispiel Kollision mit einem nicht sanktionierten Schiff hat, das bei Ihnen versichert ist. Es kommt zur Kollision, es kommt zur Havarie. Dürften Sie dann mit den russischen Kontakten des anderen Schiffes aus der Schattenflotte in Kontakt treten, um Schadensfälle oder Schadensdetails etc. zu klären und zu besprechen, wie man es ja sonst auch hat, dass die Versicherer miteinander sprechen? Oder ist selbst das untersagt?
Also zunächst muss man ja erstmal Ansprechpartner finden.
Ja, richtig.
Und das ist tatsächlich die Krux. Also ich habe jetzt gerade eine andere globale Studie gesehen, wo drinnen stand, 1000 Schiffe sind sanktioniert, 800 davon haben keine bekannte Versicherung. Ich kann die Zahlen nicht kommentieren, ob sie richtig sind oder falsch. Ich kann nur sagen, ich habe sie in einer seriösen Presse gelesen. So, und wenn man sich mal vorstellt, dieses Schiff ist nicht so nachvollziehbar versichert, dass man Ansprechpartner hat, dann hakt es schon mal daran. Also ich bin kein Jurist, aber ich kenne kein Verbot darüber, dass man mit Menschen spricht, wenn man eine Adresse hat, mit der man sich unterhalten möchte zu einem Schadenfall. Es geht ja dann auch darum, Probleme zu lösen, die ganz praktischer Natur sind, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise Deckungen ausspricht oder Geldflüsse zulässt.
Betrifft das auch die Besatzung? Also zumindest vor Beginn vor der Ausweitung der Sanktionen waren ja sehr viele russische und auch ukrainische Seeleute auf den Schiffen in der ganzen Welt aktiv, auch gerade auch bei deutschen Reedern gab es sehr viele russische Seeleute an Bord. Ist das irgendetwas, was Sie in Ihrem Geschäft mit den Reedern betrifft?
Also im Geschäft mit den Reedern betrifft uns das insofern, als dass natürlich die Knappheit an qualifiziertem Personal durch diese Krise zugenommen hat. Und da ist es eigentlich egal, ob wir über einen Ukrainer, einen Filipino oder einen Russen sprechen. Die Knappheit an Personal insgesamt hat dadurch natürlich zugenommen, weil auch das Arbeitsumfeld sich ja verändert hat. Wenn wir jetzt mal Richtung Red Sea schauen, die Schifffahrt ist ja nicht weniger riskant geworden. Jetzt sprechen wir nur über Schattenflotten. Aber es gibt ja auch noch durchaus andere Effekte, die möglicherweise jemanden davon abhalten, in die Seefahrt zu gehen. Und dieses Thema ist natürlich dadurch weiter forciert worden, was die Knappheit angeht. Ja, aber dass jetzt jemand, weil es einen Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gibt, sagt, jetzt nehme ich per se keine russische oder ukrainische Crew. Im Zweifel ist es eine individuelle geschäftspolitische Entscheidung. Aber dass diese Crew, ich sag mal, einem Bann unterliegt oder nicht mehr miteinander arbeitet oder gar die Risikoqualität darunter leidet, weil man eine bestimmte Nationalität aus der genannten Gruppe an Bord hat, das ist mir vollkommen unbekannt.
Das, was wir so hören, ist auch ein sehr breites Spektrum. Also es gibt Reeder, die sagen, ja, wir haben Russen und Ukrainer an Bord, aber die arbeiten zusammen und das sind Arbeitskollegen und die sind sowieso auf einem Schiff, also die müssen miteinander auskommen. Es gibt aber auch Reeder, die sagen, nein, wir trennen das und nehmen auch, es gibt Leute, die sagen, wir nehmen keine russischen Seeleute mehr, einfach um das Potenzial für irgendwelche Konflikte an Bord zu verringern oder zu eliminieren, weil man nicht wissen kann, wie dann vielleicht an Bord reagiert wird zwischen den einzelnen Seeleuten.
Ja.
Wenn ich das richtig weiß, dann können künftig ja auch Kapitäne sanktioniert werden im Zuge dieses Sanktionsregimes gegen Russland. Aus Sicht des Versicherers, ist das etwas, wo Sie sagen, wir sprachen eben Anfang schon mal davon, da wird etwas aufgesetzt, ohne vielleicht darüber nachzudenken oder das zu berücksichtigen, was das am Ende bedeutet. Also würde das für Sie in diese Kategorie fallen oder ist das sinnvoll in Ihren Augen?
Also ob das sinnvoll ist oder nicht, aus sanktionspolitischer Sicht möchte ich mir jetzt nicht anmaßen zu beurteilen, aber aus seefahrerischer Sicht halte ich das für wenig zielführend. Denn mein Verständnis war bisher immer so, dass wenn es persönliche Sanktionen gab, also Namen, die auf Sanktionslisten landeten, dann hatte das einen ganz konkreten Anlass bezogen auf diese Person, weil sie eben möglicherweise ein Regime, was sanktioniert wird, finanziell unterstützt, diesem nahesteht, wie auch immer. Wenn jetzt nach dem Zufallsprinzip russische Kapitäne sanktioniert werden würden oder auf solchen Listen landen, dann kann ich ganz persönlich jetzt gerade nicht den Zweck davon nachvollziehen. Und wenn es jetzt, das war auch Teil Ihrer Frage, darum geht, wie wir das möglicherweise dann in unsere Due Diligence aufnehmen, dann ist das etwas, was wir prüfen müssen, wie man so schön sagt, weil da fehlt mir jetzt momentan ganz spontan hier am Mikro tatsächlich die Fantasie. Denn es muss dann ja in Systeme aufgenommen werden, wer an Bord der Kapitän ist. Und wir haben viele Informationen über die elektronischen einschlägigen Datenbanken. Aber nach meiner Kenntnis ist es nicht so, dass der Kapitän, wenn ich jetzt in IHSC-Web zum Beispiel reingehe, die IMO-Nummer eingebe und mir ein Schiff angucke, dann sehe ich fast alles. Die gesamten Schiffsbewegungen, wann das AIS aus war. Ich sehe die Eignerstruktur dahinter, etc. etc. Dass da der Name vom Kapitän steht, wäre mir nicht bekannt.
Sie sprachen ja eben selbst schon davon, dass es natürlich auch noch andere Risiken gibt. Wie kann man sich das vorstellen, dieses ganze Thema Schattenflotte? An welcher Stelle rangiert das so ungefähr, was die Risiken angeht, also in der Bedeutung für Ihr Geschäft?
Also Sanktionsrisiken rangieren im deutlichen oberen Drittel.
Okay. Okay.
So, es gibt natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, wenn wir Risiko sagen, dann meinen wir zum einen natürlich das Risiko aus der ordinären Schifffahrt, Kollision auf Grundlaufen, Feuer, Schiffsqualität an sich. Und das darf natürlich nicht in den Hintergrund drücken, wenn man sich jetzt das Thema Sanktionen anguckt. Aber es ist natürlich, wir hatten vorhin darüber gesprochen, was passiert, wenn man gegen Sanktionen verstößt, und zwar wissentlich und willentlich sowieso nicht, aber selbst wenn es unwissentlich ist, kann es zu sehr, sehr harschen Konsequenzen führen. Insofern ist das für uns als Unternehmen natürlich ein Risiko, was entsprechend gemanagt werden muss und deswegen auch hoch auf der Skala steht.
Haben Sie den Eindruck, dass das auch bei Ihren Kunden, sei es nun Reeder oder andere, hoch auf der Skala steht? Also sind sich die Leute dessen bewusst und vor allen Dingen setzen sie dann das Bewusstsein auch in ihre Arbeit um?
Da möchte ich nicht generalisieren. Es gibt mit Sicherheit Ausnahmen, die opportunistisch an das Thema rangehen, weil man damit natürlich auch sehr schnell in kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen kann, wenn man sich in einen risikoreicheren Trade begibt. Das wären dann aber nicht unsere Kunden.
Und solche, die aus Unwissenheit handeln oder vielleicht denken, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern, also nicht wirklich willentlich und wissentlich, sondern eher aus Unwissenheit oder Unbedarftheit, gibt es sowas auch oder ist das eigentlich durch, weil es viel zu präsent ist?
Also, dass jemand unbedarft als Reeder oder Schiffsmanager in so eine Falle reinläuft, wenn man funktionierende Systeme zum Screening hat, ist meiner Meinung nach eigentlich auszuschließen, weil es ja nicht nur den Schifffahrtsbetrieb selber gibt, der prüft, sondern dann gibt es auch den Versicherungsmakler, der prüft. Da gibt es die Bank, die prüft, weil ja in der Regel auch irgendetwas mit einer Finanzierung damit drinnen hängt. Dann gibt es den Versicherer, der prüft, und da es ja auch nicht immer nur ein Versicherer ist, der das Risiko trägt, sondern viele Versicherer, gibt es also auch auf Versichererseite viele Prüfungen. Ich kann mich ja nicht auf die Prüfung meines Nachbarn verlassen, ich muss sie selber genauso durchführen. Von daher sind da, glaube ich, sehr, sehr viele Sicherheitsnetze drin, als dass da jemand sagen kann, ups, jetzt habe ich hier einen Handel betrieben, ich wusste ja gar nicht, dass ich da mit Sanktionen in Konflikt gerate.
Ich mache mal den berühmten Strich drunter. Das ganze Thema Sanktionen und Schattenflotte wird Sie wohl noch eine ganze Weile beschäftigen. Kann man davon ausgehen?
Leider wohl schon, ja.
Sie werden das weiter verfolgen und beobachten und bearbeiten. Wir vor allen Dingen verfolgen und beobachten. Und wer weiß, vielleicht kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf das Thema zu sprechen. Für den Moment soll es das gewesen sein. Herr Heinrich, vielen Dank für die Einblicke.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.